Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Musikstück I Will Rejoice in unserem Herrn und Heiland. Vielen, vielen Dank für die Einstimmung. Ein ganz herzliches Willkommen, darf euch alle begrüßen an diesem wunderschönen Sabbatmorgen. Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass wir gemeinsam über Gottes Wort nachdenken dürfen. Auch ein herzliches Willkommen an die Zuseher im Livestream. Es ist schön, über Gottes Wort nachzudenken. Ich war beim Zivildienst in der Rettung, als Rettungssanitäter unterwegs und da gab es so einige Momente, die mich herausgefordert haben. Ich erinnere mich an einen Moment, als wir hingekommen sind zu einem Unfall, eine Fahrradgruppe, wo ein Hund hineingelaufen ist. Bei dem Fahrrad ist die Gabel gebrochen und da hat es einen Mann so richtig schlimm erwischt. Wir mussten auch dann, der Helikopter musste angefordert werden. Das war ganz ein tragischer Moment. Und ich denke an so manchen Unfall, wo eine Säge mit eine Rolle gespielt hat. Große Herausforderungen. Aber ganz persönlich muss ich sagen, die Momente, die in diesem Jahr für mich am schwierigsten waren, waren gar nicht so die Unfälle. Das waren nicht die Dinge, wo schnell was passiert ist und wo man hinkommt und das Adrenalin ganz stark da ist und man jetzt überlegt, was muss man jetzt alles richtig machen und wie geht's? Die herausfordernden Momente für mich waren, hinten zu sitzen, im Rettungsauto, wenn man Menschen geführt hat, die zum Beispiel eine Chemotherapie hatten. Wenn man mit ihnen gemeinsam ins Spital gefahren ist, dann sie für eine Woche oder zwei Wochen nicht mehr gesehen hat, dann sie wieder gesehen hat und gemerkt hat, dass es ihnen von Woche zu Woche, von Monat zu Monat schlechter geht. Das waren die schwierigen Momente, da zu sitzen mit Menschen, wo man weiß, und sie wissen es auch, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert, dann werden wir in einigen Monaten nicht mehr diese Person transportieren. Was soll man sagen? Wie kann man Menschen Trost schenken in diesen Momenten? Oder ich denke an eine andere Erfahrung. Das war eins der bisher schwersten Beerdigungen, an denen ich teilgenommen habe. Ich bin hingekommen, der Parkplatz war gut gefüllt, die kleine Friedhofshalle war übervoll, viele Menschen sind da gestanden. Eine bewegende Ansprache bei der Beerdigung. Und dann wurde der Sarg ins Grab hineingelassen und dann standen die Hinterbliebenen hier. Drei Kinder und ein Partner, der noch am Leben war. Und die Kinder in einem Alter, wo sie den Elternteil noch nicht verlieren hätten sollen. Dann steht man da und wie es so Gepflogenheit ist, darf man dann kondolieren. Was sagt man an dieser Stelle? Mein Beileid, viel Kraft, möge Gott mit dir sein. All die Worte, man weiß, das ist nett, wenn was ausgedrückt wird, aber ist das wirklich Trost? Ist das wirklich eine Hilfe? Was ist Trost? Wie können wir Trost erleben und Trost weitergeben? Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, über diesen Gedanken, der Gott allen Trostes. Warum Gott so genannt wird und wie Gott uns Trost schenkt in unserem Leben. Wenn man Trost definieren möchte, ich habe da eine Definition gefunden, wo es heißt, Trost ist eine zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Worte, Gesten oder Berührungen. Etwas, was jemand in seinem Leid, seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Ich lade euch ein, den Text für heute Morgen aufzuschlagen im 2. Korintherbrief. Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Das soll der Kerntext sein, mit dem wir uns heute Morgen befassen. 2. Korintherbrief, Kapitel 1 und hier die Verse 1 bis 7. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 1 Und hier die Verse 1 bis 7. Paulus, Apostel Christi durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir dir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wir der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Wenn Paulus hier schreibt im Vers 4, dass Gott uns tröstet in all unserer Bedrängnis, dann ist die Frage, die man am Anfang stellen muss, Paulus, bist du dir da sicher? Bist du dir sicher, Paulus, dass Gott uns tröstet in unserer Bedrängnis? Ich möchte mit euch einmal anschauen, von was redet Paulus, wenn er Bedrängnis meint? Was meint er damit, wenn er sagt, Gott tröstet in all unserer Bedrängnis? Ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 11, gibt Paulus so einen kleinen Einblick in seinen Alltag, möchte ich sagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 11, und Paulus lasst uns Anteil haben an dem, was er erlebt hat. 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 23. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht. Ich bin's wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin öfters gefangen und oft in Todesnöten gewesen. Und jetzt zählt auf, Paulus, all die Dinge, die er erlebt hat. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Schläge weniger einen. Ich bin 3-mal mit Ruten geschlagen worden, 1-mal gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in der Tiefe des Meeres. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr durch Mörder, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, Hunger, Durst, in Fasten, Frost und Blöße. Und außerdem, was sich sonst noch alles zuträgt, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wenn Paulus von Bedrängnis redet, dann weiß er, was das ist. Paulus war niemand, der diesen Brief schreibt, dass Gott uns tröstet, aber ein gechilltes Leben gehabt hat, wo nie was schiefgegangen ist. Wenn wir uns die Liste anschauen, dann denke ich mir, wow, Paulus, also dann sind die Dinge, die ich erlebe, die sind ja minimal. Schiffbruch, gesteinigt, in Gefahr hier, in Gefahr dort. Paulus weiß, wovon er redet, und Paulus kennt den Gott allen Trostes. Wenn wir an Bedrängnis denken, dann denken wir vielleicht in erster Linie auch an Verfolgung, an Herausforderung des Glaubenswillens, aber die Bibel macht ein breites Bild und ich möchte da ein paar Texte mit euch lesen, ganz kurz. Johannes 16, Vers 21, so ein Text, wo uns ein bisschen aufgezeigt wird, was die Bibel unter Bedrängnis versteht. Johannes 16, Vers 21. Johannes 16, Vers 21. Jesus spricht hier und er sagt Folgendes. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn aber das Kind geboren ist, dann denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis oder an die Angst, an die Trübsal, um der Freude willen, dass der Mensch zur Welt geboren ist. Bedrängnis hier ein Beispiel für körperliche Schmerzen. Bedrängnis für körperliche Herausforderungen, Schmerzen, vielleicht auch Krankheiten. Probleme, die uns körperlich bereiten, ist das, was die Bibel unter Bedrängnis sieht. Gehen wir in den Vers 33 im gleichen Kapitel. Auch hier kommt Bedrängnis vor, aber in einem anderen Zusammenhang. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt, sagt Jesus. In der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann spricht Jesus davon, dass er den Sieg errungen hat. Er hat die Welt überwunden, er hat gewonnen, er hat den Sieg errungen. Worüber? Über Sünde, über die Macht des Teufels, Bedrängnis in der Art, wenn wir Versuchung erleben. Wenn wir Zweifel im Glauben haben, wenn wir sündigen, wenn wir fallen, wenn wir Schuld auf uns laden, dann erleben wir Bedrängnis. Auf der einen Seite das körperliche Schmerzen und Leiden, auf der anderen Seite der geistliche Aspekt, die Herausforderungen, die da sind. Und dann noch Jakobus Kapitel 1, Vers 27, wo noch ein dritter Aspekt hinzugefügt wird. Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Ein dritter Aspekt, den die Bibel mit Bedrängnis verknüpft. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt halten. Hier Bedrängnis, alltägliche Sorgen, alltägliches Leid, alltägliche Herausforderungen. Und Jakobus bringt das Beispiel von Witwen und Waisen und ihnen in ihrer Bedrängnis, in ihrem Alltag, in den Problemen, die da sind, ihnen beizustehen. Und die Bibel macht klar, dass Bedrängnis nicht Halt macht. Nicht Halt macht vor jung, noch Halt macht vor alt. Nicht Halt macht vor gläubig, noch ungläubig. Nicht Halt macht vor reich, noch Halt macht vor arm. Bedrängnis trifft uns alle. Manche vermutlich früher, andere später. Aber Bedrängnis ist etwas, mit dem wir es alle zu tun haben. Wie gut zu wissen, dass Paulus zurück im Korintherbrief hier im Vers 3 Gott folgendermaßen beschreibt: der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Es ist gut zu wissen, dass es dem Wesen Gottes entspricht, barmherzig zu sein und trösten. Gott ist nicht da im Himmel und denkt sich, boah, eigentlich will ich ja gar nicht, aber ich mach's halt, weil es den Menschen gut tut. Ich habe nicht wirklich Lust drauf, aber die Menschen würden es halt ohne mich nicht schaffen und okay, dann mache ich's halt. Ich denke, gerade bei Kindern wird das so spürbar, auch dieser Unterschied, etwas zu machen aus Pflicht oder etwas zu machen aus Liebe und weil es ihrem Wesen entspricht. Und Gott tröstet uns Menschen nicht, weil er sich denkt, okay, dann mache ich's halt. Sondern Paulus nennt Gott den Vater der Barmherzigkeit. Er ist der Ursprung von Barmherzigkeit. Er ist der, bei dem Barmherzigkeit seinen Anfang hat. Und er ist auch der Gott allen Trostes. Noch gerade das Bild des Vaters, das hier verwendet wird. Ein Vater, der Trost spendet, der seine Kinder in den Arm nimmt, der für sie da ist. Gott ist dieser Vater. Ich möchte mit euch einen Text im Alten Testament anschauen, der im ersten Moment vielleicht Fragen aufwirft, was hat das mit dem Predigtthema zu tun? Und habt Geduld mit mir, bis wir den Text durchgelesen haben. Zweites Buch Mose, Kapitel 33. Zweites Buch Mose, Kapitel 33, der Kontext ist folgendes: Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, sie haben viele Wunder erlebt, sie haben Gottes mächtiges Eingreifen erlebt. Dann kommt die Zeit am Sinai, es kommt zum Bundesschluss, die Gesetzgebung, sie empfangen die Gebote. Und in dieser Zeit, wo Mose am Berg Sinai ist, um mit Gott diese Tage zu verbringen, ist Aaron mit dem Volk zurück in der Wüste und es kommt zum goldenen Kalb. Und dann ist Mose der, der bei Gott für das Volk eintritt, der mit Gott diskutiert und spricht und ringt, der um Vergebung bittet und dann noch einmal sozusagen von Gott die Zusage bekommt, führe dieses Volk in das verheißene Land. Und da steigen wir ein in den Dialog im Vers 16. Mose spricht hier, wo soll ich doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, außer wenn du mit uns gehst, auf dass ich und dein Volk gerühmt werden vor allem Volk, das auf dem ganzen Erdboden ist. Der Herr sprach zu Mose: Was du jetzt geredet hast, will ich auch tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Gott, der zu Mose sagt: Mose, ich kenne dich mit Namen. Und damit meint, glaube ich, Gott jetzt nicht, ich weiß halt, okay, du bist halt Mose, ich weiß deinen Namen, so wie wir sagen, boah, ja, ich kenne da jemanden, ich weiß seinen Namen. Wenn Gott sagt, ich kenne dich mit Namen, dann sagt Gott: Lieber Mose, ich kenne dich durch und durch. Ich kenne deinen Namen, ich kenne dein Wesen, ich kenne, wie du tickst. Ich kenne dich durch und durch. Und dann hat Mose einen wunderbaren Wunsch. Er sagt in Vers 18: So lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt: Mose, ich kenne dich mit Namen, ich kenne dich durch und durch. Und dann sagt Mose: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir etwas von dir. Und Gott antwortet in Vers 19: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, dem erbarme ich mich. Mose bittet: Zeig mir deine Herrlichkeit, lass mich etwas sehen. Und was sagt Gott? Er sagt sein Wesen. Gnädig, Erbarmen, und er will ausrufen den Namen des Herrn. Und Mose konnte Gott nicht sehen. An der Stelle hätte Gott sagen können: Lieber Mose, es tut mir leid, aber das mit der Herrlichkeit, das klappt so nicht. Weißt du, wenn ich mir dir offenbare, dann bist du einfach weg. Gott könnte sagen: Du Mose, tut mir leid, das geht nicht, du packst das nicht. Aber schaut her, was Gott macht. In Vers 20 und 21. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, hier ist Platz bei mir. Da sollst du auf dem Felsen stehen. Wow. Jetzt bittet Mose Gott: Zeig mir deine Herrlichkeit. Und das Erste, was Gott macht, ist, sagt: Ich sag dir meinen Namen. Ich sag dir, wer ich bin. Ich sag dir, was mich ausmacht: Gnade und Barmherzigkeit. Und im nächsten Schritt sagt Gott: Aber Mose, da gibt's jetzt noch was ich dir zeigen möchte. Es ist Platz bei mir. Komm und stell dich hier zu mir auf dem Felsen. Und Vers 22 und 23: Wenn nun dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft stehen lassen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hinten nachsehen, aber mein Angesicht kann nicht gesehen werden. Was für ein Charakter Gottes. Er sagt: Da ist Platz bei mir. Komm zu mir. Und ich werde meine schützende Hand über dich halten und werde dir eine besondere Erfahrung geben. Gehen wir zurück in den Korintherbrief, 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Nachdem Paulus das formuliert, im Vers 3, er beginnt diesen Vers, wo er über Gottes Charakter redet: Gelobt sei Gott und Vater, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Gott ist der Trost spendet. Aber wie macht er das? Ich für mich, es fällt mir nicht so leicht, Trost zu spenden. Es ist nicht so etwas, was so natürlich fließt bei mir, wo das einfach so leicht fällt. Da gibt es ja in der Bibel Barnabas, der Sohn des Trostes genannt wird. Das wäre, glaube ich, nicht so mein Name. Und es fällt schwer, jemanden zu trösten, der einem gegenüber sitzt. Obwohl man die Möglichkeit hat, zu reden, da zu sein, zu kommunizieren. Wie macht Gott das jetzt? Wie ist dieser Trost Gottes erfahrbar, von dem Paulus berichtet? Wie macht Gott das, der eigentlich im Himmel wohnt, um uns zu trösten? Welche Wege hat Gott? Und im Vers 4 schreibt Paulus, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die das sind, in aller Trübsal, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus verwendet ein Wort und das ist im Griechischen Parakaleo. Und es ist spannend jetzt, was das Wort bedeutet. Parakaleo ist zusammengesetzt aus zwei Worten, wenn man sagen will, Para und Kaleo. Zwei Worte, die zusammengehören. Und Para kennen wir vielleicht von der Parawissenschaft. Parawissenschaftliche Phänomene, wo der Gedanke da ist, da gibt es was Wissenschaftliches und dann gibt es Dinge, die stehen neben der Wissenschaft. Para, das Wort für neben, für nahe, für bei. Und Kaleo, rufen. Wenn Paulus jetzt dieses Wort verwendet, dass Gott uns tröstet, dieses griechische Wort Parakaleo, dann meint er damit das, was Gott mit Mose gemacht hat. Gott ruft dich an seine Seite. Gott sagt, da ist ein Platz bei mir. Komm an meine Seite. Trösten bedeutet, an die Seite Gottes gerufen zu werden. Gott zeigt dadurch, dass er bei uns ist, dass er für uns ist und dass er mit uns geht. Aber wie ist der Trost Gottes jetzt erlebbar? Es gibt einen wunderbaren Text in Jesaja Kapitel 66, wo es heißt, dass Gott uns trösten möchte, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich möchte mir noch einige Aspekte teilen, die ich in meinem Leben erlebt habe, wie Gott tröstet. Und das sind, denke ich, ganz unterschiedliche Wege, ganz unterschiedliche Zugänge, die Gott findet, um unser Herz zu trösten. Ich möchte mit Römer 8 beginnen. Römer Kapitel 8, aber nicht den Vers 28, den ihr vielleicht vermuten würdet. Den möchte ich jetzt nicht lesen, sondern Römer 8, Vers 31 und 32. Römer 8, Vers 31 und 32, ein Gedanke, wie Gott uns tröstet. Im Vers 31 sagt er, Paulus schreibt, was wollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Ganz egal, was in deinem Leben passiert, Gott ist für uns. Auch wenn es manchmal die Umstände vielleicht nicht so scheinen lassen, auch wenn wir in Bedrängnis hineinkommen, dann dürfen wir wissen, Gott ist für uns. Und warum? Vers 32, welcher auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der Trost Gottes, in dem wir vom Verstand wissen dürfen, Gott hat das Kostbarste, was es gab, gegeben. Als Jesus Christus Mensch geworden ist und für uns sich ans Kreuz nageln lassen, hat Gott das Wichtigste, Größte und Beste für uns gegeben. Und Paulus sagt, wenn wir das erkennen, wie sollte Gott uns noch mehr schenken? Er hat das Größte schon getan. Aber ja, das ist manchmal so ein bisschen so eine Verstandessache. So ein bisschen was Intellektuelles. Ja, ich glaube das eh, ich weiß das eh. Aber da gibt es einen Text, der mir sehr gut gefällt, im Psalm 94, Vers 19. Wie Gottes Trost auch erfahrbar ist durch sein Wort. Psalm 94, Vers 19. Psalm 94, Vers 19. Das heißt in diesem Psalm, Ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen. Dann merken wir, es geht jetzt nicht mehr um Fragen des Verstandes. Es geht um unser Herz, um unser Innerstes, um die Bekümmernisse, die uns in unserem Herzen plagen. Und der zweite Teil des Verses, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Und ich kann es nur für mich sagen, dass Gottes Wort immer wieder meine Seele erquickt. Dass die Worte, die ich lese, mir Trost spenden, nicht auf einer Ebene des Verstandes, sondern einer Ebene des Herzens, wo ich spüre, dass Gott zu mir sagt, Philipp, ich bin da. Ich hatte eine Gewohnheit, wo ich immer am Abend vor dem Einschlafen einen Psalm gelesen habe, soweit man den ganzen Psalm lesen kann. Bei manchen Psalmen wird es vielleicht schwierig, zumindest beim Psalm 119, aber jeden Abend einen Psalm. Und es gab dann in dieser Zeit, hatte ich an einem Sabbatmorgen eine Begegnung, wo ich gewusst habe, die wird jetzt nicht so leicht fallen. Da ging es um die Begegnung einer Ex-Freundin mit ihrem neuen Freund. Und ich habe gewusst, das wird jetzt nicht so easy werden. Ja, ich habe nicht genau gewusst, was alles in mir passieren wird. Und habe nur gewusst, lieber Gott, der Sabbat wird nicht so leicht werden. Ja, das wird nicht so einfach werden, hier diese Begegnung zu haben. Und ich hatte die Gewohnheit, jeden Abend einen Psalm zu lesen. Und an diesem Freitagabend nehme ich die Bibel zur Hand oder das Handy, weiß nicht mehr genau, wie ich das damals gemacht habe. Und ich bin gelandet, weil ich immer einen Psalm nach dem nächsten gelesen habe, bei Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Es hat mein Herz erquickt. Es hat mir Mut gemacht. Und wenn ich den Psalm vielleicht eine Woche vorher gelesen hätte oder drei Tage danach, ich hätte mir gedacht, ja, netter Text, schöner Text, aber an diesem Abend hat Gott zu meinem Herzen gesprochen und mir Trost geschenkt. Ein anderer Aspekt, den die Bibel erwähnt, wie Gott Menschen tröstet, 2. Korintherbrief und da im Kapitel 7. 2. Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 6 und 7. 2. Korintherbrief, Kapitel 7 und hier die Verse 6 und 7. Aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, mit dem er getröstet war bei euch, da er uns verkündigte, euer Verlangen, euer Weinen, euren Eifer um mich, dass ich mich noch mehr gefreut hatte. Gott tröstet durch die Ankunft von Menschen in deinem und meinem Leben. Da gibt es Momente, wenn Menschen in unser Leben treten, wenn sie da sind, zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt, um uns Trost zu spenden. Und Trost vielleicht gar nicht so mit Worten, dass sie etwas sagen, aber Trost durch das, dass sie einfach da sind. In schwierigen Momenten, vielleicht mit einem Beten, vielleicht einfach nur zuhören, vielleicht ganz praktische Dinge übernehmen, wo man Hilfe braucht. Vielleicht einfach zu sagen, ich bin für dich da. Melde dich bei mir. Ich habe, als ich die Predigt ausgearbeitet habe, noch ein anderes Handy gehabt. Und da habe ich so eine Nachricht von Alejandro abgespeichert, die ich leider nicht mehr habe, weil das Handy gewechselt wurde und ich habe die Nachricht nicht mehr. Eine Nachricht, wo Alejandro mir Mut gemacht hat, mich getröstet hat. Und es ist gut, Menschen in unserem Leben zu haben, die Trostspender sind. Aber auch du und ich, wir können diese Trostspender im Leben von Menschen sein, um anderen Mut zuzusprechen und für sie da zu sein. Ein anderer Aspekt, wie ich Gottes Trost erfahre, ist durch die Nähe, die Gott in seinem Geist mir schenkt. Und das sind Momente, die in meinem Leben, die ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen kann. Das sind nicht die Begegnungen Gottes, die ich jeden Tag in der Früh habe, wenn ich die Bibel aufmache und ich lese. Aber da waren zwei ganz besondere Momente. Eines war, ich war in Portugal, habe dort gearbeitet für knapp 2 Jahre. Und am Anfang war ich gut integriert, auch bei einer Missionsschule. Und wenn ich mich recht erinnere, war dieser Moment dann zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr der Missionsschule, wo das Team dann auch das Land verlassen hat, wo ich die Sprache noch nicht gesprochen habe und ich war noch nicht integriert. Und es gab Momente, wo ich mich richtig alleine gefühlt habe. Mit der Aufgabe, in einem fremden Land irgendwie so noch nicht angedockt zu haben. Und da gab es diesen Moment, wo ich Gottes Nähe erlebt habe, wie sonst noch nie zuvor. Als würde jemand neben mir sitzen und einfach dieses Gefühl der Wärme, der Geborgenheit, der Sicherheit. Gott tröstet durch seinen Geist, durch die Nähe, die er uns schenkt, durch das, das er uns erfahren lässt und uns ganz praktisch zeigt, ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Zweites Mal hatte ich es in einem Urlaub, wo ich war, wo ich auch gewisse Herausforderungen hatte und auch im Urlaub in der Begegnung mit Gott eine ganz besondere Erfahrung machen durfte. Ein Gedanke auch, wie Gott uns tröstet, ist die Aussicht auf das, was kommen wird. Gerade in den Psalmen ist das auch immer wieder präsent, wo die Psalmschreiber ringen, wo sie mit Gott Fragen stellen und wo sie aber auch immer wieder betonen, Gott wird für Recht sorgen. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Dieser Ausblick, die Perspektive, die Gott uns gibt, das Wissen, dass es noch nicht das Ende ist. Doch an der Stelle ist wichtig zu sagen, dass der Glaube, den wir haben, nicht ein Vertrösten auf eine Zukunft ist, ja, es wird schon besser werden. Es ist ein Festhalten einer Realität, dass es gut werden wird. Jesus ist unsere Garantie, ist unsere Sicherheit und diesen Ausblick zu haben, dass Gott Recht, Gerechtigkeit einführen wird, dass eine Welt schafft, wo es kein Leid mehr gibt, die kann uns trösten in Momenten, wo es uns ganz schwierig geht. Zurück im Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 1, schreibt Paulus aber einen ganz interessanten Gedanken hier. Paulus schreibt, dass Gott uns tröstet im Vers 4 in all unserer Bedrängnis. Dass in den Momenten, wo wir Bedrängnis erleben, Gott uns nicht alleine lässt. Manchmal haben wir Fragen im Kopf, die uns beschäftigen. Wie wird es sein, wenn? Wie wird es sein in der Endzeit? Wie wird es sein, wenn ich alt werde? Wie wird es sein, wenn das passiert? Hätte ich den Glauben für das? Und Paulus schreibt hier im Vers 6, dass dieser Trost wirksam wird im Ertragen der Leiden. Ich denke, dass Trost etwas ist, der frisch kommen muss. Trost gibt's nicht aus der Konserve. Ich kann nicht so im Sinne von wie einen Urlaub, den ich mir buchen kann, das Ticket buche ich mir jetzt, damit ich im August im Urlaub fliege. Ich denke, Trost kann ich nicht jetzt buchen, um ihn später zu haben. Ich kann Gott vertrauen, aber Gott schenkt den Trost in dem Moment, wo ich ihn brauche. Trost wird in der Situation geschenkt, wo wir ihn benötigen. Der bekannte Evangelist Dwight Moody aus dem 19. Jahrhundert hat Folgendes geschrieben. Viele Christen machen sich über die Zukunft Sorgen. Sie denken, dass sie nicht die Kraft haben werden, ihr Leben zu lassen. Es ist viel wichtiger, dass wir genügend Kraft zum Leben haben. Es scheint mir, dass der Tod in der Zwischenzeit nur sehr wenig Bedeutung hat. Wenn die Zeit des Sterbens kommt, dann wird auch die Kraft zum Sterben kommen. Du brauchst aber zum Leben nicht die Kraft zum Sterben. Wenn ich zum Beispiel noch 15 oder 20 Jahre leben werde, was mache ich mit der Kraft zum Sterben? Es ist mir viel wichtiger, die nötige Kraft für meine gegenwärtige Arbeit zu haben. Ich wurde schon manchmal gefragt, ob ich genügend Kraft hätte, um auf dem Scheiterhaufen als Märtyrer zu sterben. Nein. Was mache ich mit der Kraft, als Märtyrer zu sterben? Ich mag es nicht zu leiden, aber wenn Gott mich als Märtyrer zur Ruhe legen wollte, dann wird er mir die Kraft dazu geben. Wenn ich durch eine große Bedrängnis gehen muss, dann weiß ich, dass Gott mir zur rechten Zeit die Kraft geben wird. Aber ich möchte sie nicht haben, bis die Zeit auch wirklich kommt. Gottes Trost ist sicher. Gottes Trost muss aber frisch von uns abgeholt werden, dann, wann wir ihn brauchen. Gott schenkt uns Trost, indem er sagt, da ist ein Platz bei mir. Du kannst an meine Seite kommen. Ich möchte dir Trost spenden. Und Paulus schreibt hier auch, dass dieser Trost etwas ist, den wir nicht für uns behalten, sondern an andere Menschen weitergeben. Wenn wir getröstet werden, dass wir diesen Trost auch weitergeben, weitertragen und Menschen diesen Trost geben. Ich möchte kurz ein Experiment mit euch machen. Ich stehe in Gedanken an einem Ort und versuche euch zu beschreiben, wo ich bin. Und wenn ihr glaubt zu wissen, wo ich bin, hebt bitte die Hand. Ja? Ich stehe jetzt in einer Stadt und wenn ich jetzt so stehe, dann ist hinter mir eine Kirche. Und ich stehe jetzt praktisch mit dem Rücken an die Eingangswand. Also Eingangstür, also die Wand, wo das Eingangstor ist, die Tür. Die Kirche ist hinter mir, ich schaue nach vor und ich sehe vor mir einen Platz, der relativ groß ist. Auf der linken Seite geht dann der Platz so ein bisschen auch hinter die Kirche noch vorbei und dann geht so geradeaus hinunter, ist Fußgängerzone. Und wenn ich da so ein bisschen rechts dann praktisch von der Kirche weg ist, auch Fußgängerzone. Ja. Wenn ich jetzt nach rechts schaue, von der Kirche aus, wo ich gerade mit dem Rücken an die Eingangstür stehe, wenn ich nach rechts schaue, dann sind es vielleicht so 80 bis 100 Meter und dann ist da eine Straße, die, denke ich, eine Einbahn ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und man kann dann die Straße entlang gehen auch. Es geht dann ein bisschen bergab und wenn man so 500, 600 Meter geht, ist ein Fluss. An dem Fluss ist eine Straße, die ein bisschen stärker auch befahren ist, wo im Autos da sind. Aber es geht so ein bisschen bergab hinunter zum Fluss. Schauen wir mal, ob jemand schon weiß, wo ich mich befinde. Okay, eine Person. Machen wir noch weiter. Ja? Jetzt, wenn ich jetzt rechts entlang gehen würde, ich glaube, das wird einigen helfen. Ja? Wenn ich jetzt rechts entlang gehen würde, zuerst die Fußgängerzone und dann die Straße, dann kommt zuerst einmal ein Eisgeschäft, das gut ist. Und dann kann ich noch weiter gehen Richtung Fluss und dann ist noch ein Eisgeschäft. Das ist für manche besser, für andere vielleicht nicht so gut, je nachdem, welches Eisgeschäft man lieber hat. Okay, jetzt manche erkennen das auch, okay, das Eisgeschäft. Wenn ich jetzt links, also ich stehe vor der Kirche und wenn ich jetzt links hinübergehen würde, dann gerade entlang, dann komme ich so an einen Ort, wo sehr viele alte historische Gebäude auch sind. Ja? Relativ groß, relativ einprägsam. Okay, gut, jetzt frage ich einmal, ja? Ich hoffe, es hat geklappt. Wo stehe ich gerade, bitte? Vor dem Stephansdom, ganz richtig, ich stehe am Stephansplatz. Warum hat es die es erkannt haben, erkannt? Weil ihr dort gewesen seid. Ihr kennt den Ort. Liebe Freunde, liebe Geschwister, kennen wir den Ort, wo Gott uns tröstet? Kennen wir diesen Ort, weil wir wissen, da war ich. Da stehe ich immer wieder. Und weil ich den Ort kenne, kann ich ihn mit anderen Menschen teilen. Ich weiß, dass in meinem Leben die Momente kommen werden, wo ich doch noch sprachlos bin. Wo mir die Worte fehlen und ich ringen werde, was soll ich sagen? Ich wünsche es uns, dass wir in diesen Momenten gar nicht große Worte finden, sondern Menschen auf der einen Seite beistehen durch das, dass wir ihnen tatkräftig zur Seite stehen und dass wir ihnen an den Ort weisen, den wir für uns persönlich kennengelernt haben, wo Gott sagt, da ist Platz bei mir, bei dem Gott allen Trostes. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.